Ich möchte uns aus Sprüche 28 das ganze Kapitel lesen. Es flieht der Gottlose, ohne dass ihm einer nachjagt. Der Gerechte aber fühlt sich sicher wie ein Junglöwe. Durch die Verbrechen eines Landes werden zahlreich seine Obersten. Aber durch einen verständigen, einsichtigen Mann hat das Recht lange Bestand. Ein Mann, der ein Haupt ist und die Geringen unterdrückt, ist ein Regen, der wegschwemmt und kein Brot bringt. Die das Gesetz verlassen, rühmen die Gottlosen. Die aber das Gesetz bewahren, entrüsten sich über sie. Böse Menschen verstehen nicht, was recht ist. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Besser ein Armer, der in seiner Lauterkeit lebt, als ein Verschlagener, der auf zwei Wegen geht und der dabei reich ist. Wer das Gesetz befolgt, ist ein verständiger Sohn. Wer sich aber mit Schlemmern einlässt, macht seinem Vater Schande. Wer seinen Besitz durch Zins und durch Aufschlag vermehrt, sammelt ihn für den, der sich über die Geringen erbarmt. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist Gräuel. Wer Redliche irreführt auf einen bösen Weg, wird selbst in seine Grube fallen, aber die Lauteren nehmen Gutes in Besitz. Weise in seinen Augen ist der Reiche, aber ein Geringer, der verständig ist, durchschaut ihn. Wenn die Gerechten triumphieren, ist die Herrlichkeit groß. Wenn aber die Gottlosen aufkommen, versteckt sich der Mensch. Wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Glücklich der Mensch, der beständig in der Gottesfurcht lebt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Ein knurrender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher über ein geringes Volk. Mancher Fürst ist ohne Verstand und reich an Erpressung. Wer aber unrechtmäßigen Gewinn hasst, wird seine Tage verlängern. Ein Mensch, belastet mit dem Blut einer Seele, ist flüchtig bis zum Grab, man unterstütze ihn nicht. Wer redlich lebt, findet Hilfe. Wer aber krumme Wege geht, wird auf einem davon fallen. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen. Wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Die Person ansehen ist nicht gut. Und für einen Bissen Brot kann ein Mann zum Verbrecher werden. Ein missglückter Mann hastet nach Besitz und er erkennt nicht, dass Mangel über ihn kommt. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Wer seinen Vater oder seine Mutter beraubt und sagt, das ist kein Verbrechen, der ist ein Geselle des Verderbens. Der Habgierige erregt Streit, wer aber auf den Herrn vertraut, wird reichlich gesättigt. Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor. Wer aber die Weisheit lebt, der wird entkommen. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. Wenn die Gottlosen aufkommen, verbirgt sich der Mensch. Aber wenn sie umkommen, werden die Gerechten zahlreich. Ich möchte mit uns beten. Jesus, hab Dank, dass wir in deinem Namen hier zusammenkommen dürfen, dass wir uns so versammeln dürfen in diesem Land. Hab Dank dafür, dass das so frei möglich ist. Ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du Norbert Rose Weisheit gibst, uns das richtig auszulegen. Bitte dich, dass du ihm die richtigen Worte in den Mund legst und bitte dich auch, dass du uns hörende Ohren schenkst, hörende Herzen, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Segne uns diese Stunde heute Abend. Hab Dank dafür. Amen.
Ach. heute Abend werden wir nicht Wort für Wort, Vers für Vers auslegen. Damit würden wir nicht durchkommen bis morgen früh, würden wir es nicht schaffen, sondern wir wollen immer wieder sehen, dass wir überrascht werden von diesen Sprüchen, dass wir manche Sprüche lesen und denken, ja, das ist irgendwie logisch, das verstehe ich, das ist klar, darüber muss man eigentlich gar nicht nachdenken, so eindeutig ist das. Und dann liest man es vielleicht noch einmal und plötzlich merkt man, so ganz einfach ist es doch nicht und plötzlich verschwimmen die Worte. Und erst wenn man es ein paar Mal gelesen hat, dann merkt man, was für ein Pulver darin steckt, was alles noch darin steckt. Und für uns geht es ja eher darum, dass wir ein wenig, wenn man so sagen darf, Lust bekommen, diese Sprüche zu lesen. Wer Lust hat an den Weisungen des Herrn. Und mir scheint, das ist solch ein Buch, an dem man wirklich auch Lust bekommen kann, sich festzubeißen an dem einen oder anderen Spruch und merkt, was für ein riesengroßer Reichtum das ist. Wir haben ja immer wieder gesehen, was der eigentliche Sinn der Sprüche ist. Der Sinn der Sprüche ist nicht, dass hier ein paar kräftige Ohrfeigen verteilt werden, auch wenn es an manchen Worten so aussieht, dass hier Leute ihr Fett wegkriegen, dem man schon immer mal seine Meinung sagen wollte. Da hätte man ein riesiges Reservoir an richtig gut geeigneten Worten, mit dem man andere auch mal ein bisschen pudern könnte, sozusagen. Mit dem Klammerbeutel nennt man das, glaube ich, gepudert oder so ähnlich. Und auch nicht dafür, dass wir die Guten und die Bösen sortieren und dann genau wissen, wer steht hier eigentlich wo und vor allem stehen wir auf der richtigen Seite. Das mögen wir ja sehr gern, dass wir sagen können, und am Ende kann ich sagen, ja, ich bin auf der richtigen Seite und die anderen sind's. Darum geht's also nicht, sondern hier wird gelernt. Das ist ein Buch zum Lernen und jeder einzelne Vers ist zum Lernen gedacht. Und wenn wir fragen, wie lernt man eigentlich am effizientesten? Wir haben ja noch in der Schule gelernt, man muss auswendig lernen. Also am besten diese Worte auch auswendig lernen, die so wichtig erscheinen. Das, was man wissen muss, muss man immer wieder und wieder und wieder lernen. Das meiste, was wir lernen, lernen wir da, wo wir an die Grenzen kommen. Nicht, indem wir Regeln auswendig lernen, sondern wir lernen, indem wir Erfahrungen machen. Nicht, indem wir viel denken und Wissen ansammeln, sondern indem wir mit unseren Sinnen erfahren. Und Sinne heißt auch, dass wir an die Grenze kommen, sowohl an die Grenze, wo wir richtige Glückserfahrungen machen. Das ist ja auch ein Teil der Bibel, immer da, wo es heißt, wohl denen oder selig sind. Da geht es um echte, tiefe Glückserfahrungen. Und Glückserfahrungen, das wissen wir, sind nicht die normalen, wo man denkt, ach, ganz nett, sondern Glückserfahrungen sind Grenzerfahrungen im positiven Sinne. Dass wir also durch Glückserfahrungen etwas lernen dürfen. Wir lernen, indem wir vollkommen überrascht werden von einer Erkenntnis, die plötzlich aufsteigt, mit der wir gar nicht gerechnet hätten. Eben wenn wir dreimal etwas gelesen haben, noch einmal hinschauen und dann plötzlich merken, wie der Groschen mit einem Mal fällt. Und wir sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ich kann mich an manche Worte der Bibel erinnern, wo es lange gebraucht hat, bis der Groschen bei mir gefallen ist. Aber wenn er dann fällt er so laut und so deutlich, dass es nie mehr verloren geht. Auch eine Grenzerfahrung. Wir lernen, indem wir an unsere persönlichen Grenzen geraten, nicht nur an die Grenze des Glücks, sondern auch an die Grenze einer schmerzhaften Erfahrung. Also wenn es richtig weh tut. Und manche Worte der Bibel tun tatsächlich richtig weh. Das ist nicht schön, das ist nicht angenehm und manche wollen das auch gar nicht. Manche sagen auch, das dürfen sie so aber nicht sagen, das tut ja richtig weh. Aber so ist das mit diesem Wort. Manche dieser Worte tun richtig weh und erst wenn man auf die Nase gefallen ist, dann weiß man, wo die Grenze war, die man vorher nicht gesehen hat. Gebranntes Kind scheut das Feuer, sagen wir manchmal, und das hängt damit zusammen, dass manchmal tatsächlich solche Erfahrungen auch sinnliche Erfahrungen sind, wo es richtig weh tut. Und Sie merken das auch beim Lesen dieser Sprüche. Manche dieser Sprüche machen richtig glücklich oder sie lösen irgendwie eine Freude und wenn es eine Schadenfreude ist, in uns aus. Ja, das mit diesem triefenden Dach, wenn Sie es noch wissen vom letzten Mal, vor 2 Wochen, das triefende Dach, da gab es ja einen interessanten Vergleich, ein ständig tropfendes Dach, was damit gemeint war. Da hängt man irgendwie fest. Das ist irgendwie interessant und witzig, eine verschmitzte Logik, zumindest wie es aussieht. Wir sind überrascht, wenn ein Satz ganz anders endet, als wir erwartet haben, manchmal zum Gegenteil gewendet wird. Und wir merken, dass Sprache nicht nur Information ist, sondern dass in der Sprache auch eine gewisse Macht verborgen ist, eine Wirkung. Wirkung ist Energie und Energie ist Macht, auch eine Vollmacht darin steckt. Wir wissen, dass Worte, es gibt ein schönes Buch, ich habe es zwar nicht gelesen, aber ich habe schon mal den Titel gelesen, Worte können streicheln. Ja, wissen wir. Worte können sehr angenehm, sehr tröstend sein. Worte können auch stark machen, Worte können ermutigen, Worte können einen Menschen dazu bringen, dass er Dinge tut, die er noch nie getan hat. Worte können neugierig machen. Und andere Worte gehen eben unter die Haut, das heißt Schmerzgrenze. Sie tun weh, das ist nicht angenehm. Sie gingen ihnen durchs Herz, heißt es an vielen Stellen, wo Jesus zu seinem Volk redet. Und andere Formulierungen sagen, Worte können auch wie ein Hammer wirken, der Felsen zerschmeißt. Worte können Schäden anrichten, können auch manches zertrümmern, was zertrümmert gehört. Und manchmal etwas zertrümmern, was nicht zertrümmert gehört. Das haben manche von uns auch schon erlebt. Ich habe es auch selbst schon erlebt vor vielen, vielen Jahren, als ein richtig guter Freund, jedenfalls dachte ich das bis dahin, in einem einzigen kleinen Nebensatz etwas über mich gesagt hat. Und das kam dann bei mir an. Sie kennen das, wie diese stille Post dann auch durch Kreise und Gruppen und Gemeinden geht und nur einen Nebensatz gesagt hat und die Freundschaft war zu Ende. Und das ließ sich auch nicht mehr kitten. Manche Dinge, die in einem Nebensatz stehen, die können so vernichtend sein, so viel Hartes enthalten und plötzlich ist etwas zu Ende. Es lässt sich nicht mehr zurückholen. Und wir merken das, wie viel Wucht in Worten stecken kann. Aber noch viel mehr und viel wichtiger für uns ist, wie viel Wucht in seinem Wort steckt. Wie viel Heilsames in seinem Wort steckt, wie viel Vollmacht, wie viel Leben in seinem Wort steckt und umgekehrt auch, dass es manchmal weh tut, wenn wir Dinge lesen, wo es auch um uns geht, wo es uns unter die Haut geht. Und auch in diesem Kapitel ist das so, wenn wir es lesen, da haben wir Formulierungen, die zeigen uns eine richtig hässliche Seite des Menschlichen. Und wir könnten sagen, naja, da spricht die Bibel wahrscheinlich von den anderen, von denen, die draußen sind. Aber hier spricht die Bibel von dem Menschen, von dieser einen Seite, die hier durchs ganze Kapitel hindurch beschrieben ist, nämlich da, wo es um das Thema Reichtum und Armut geht. Immer wieder diese Formulierung, der Arme, der Reiche, die Armut, der Reichtum. Was macht das mit dem Menschen, ob er arm oder reich ist? Und das wissen wir aus vielen Erfahrungen, wo es ans Geld geht, da tut's umso mehr weh. Sobald es ans Portemonnaie geht, da werden wir sehr, sehr empfindlich. Nicht nur wir, sondern prinzipiell. Weil Geld, weil Reichtum nicht nur mit Habgier zu tun hat, sondern auch mit Angst zu tun hat. Bei vielen ist es so, dass sie Angst haben, dass es nicht mehr reichen könnte. Und wenn wir die Wahl hätten, das ist ja klar, zwischen Reichtum und Armut, wäre die Entscheidung relativ leicht. Also ehrlich gesagt, wenn man mich fragen würde, willst du arm oder reich sein, da würde ich mir nicht so furchtbar viele Gedanken machen, sondern reich ist schon besser als arm. Jedenfalls gefühlt oder auf den ersten Blick sieht das so aus. Kaum jemand wählt freiwillig Armut. Ein wenig Luxus, ein wenig Bequemlichkeit, ein wenig Schönheit, ein wenig von all dem, was da ist. Und plötzlich sehen wir nicht nur den Reichtum, sondern plötzlich sehen wir, dass Reichtum etwas auslöst. Und wir sehen und erfahren, dass Reichtum verändert. Und dass Reichtum in den wenigsten Situationen eine positive Veränderung haben, sondern meistens eine negative. Da gibt es manche Hinweise darauf, die arme Witwe, die das Schärflein einlegt und das mit großer Selbstverständlichkeit tut. Und Jesus sagt, die Arme hat mehr hineingelegt in diesen Kasten als die, die viel haben. Es fällt uns so schwer, unseren Reichtum dann auch wieder herzugeben und loszulassen. Aber dass wir das Umgekehrte auch sehen, nämlich, dass hier von einer Schönheit die Rede ist. Das ganze Kapitel hindurch, eine unglaubliche Schönheit beschrieben vom Menschen. Und wenn wir jetzt auf die Suche gehen und fragen, wo ist denn hier Schönheit, dann wird uns dieses Kapitel 28 sagen, Schönheit der Niedrigkeit, Schönheit der Armut, Schönheit des Geringen, des Schwachen, Schönheit dessen, der sich klein macht, Schönheit dessen, der hören kann, der nicht bestimmen muss, sondern der sich aufmacht, um zu hören, um zu folgen, der einsichtig ist, der schwach ist. Das Schwache wird geradezu idealisiert. Das Schwache ist schön. Das Starke kommt nicht so gut weg, jedenfalls an dieser Stelle nicht so eindeutig gut. Und wir fühlen uns fast schon ein wenig in Richtung 1. Korinther 1 gedrängt, wo es ja Paulus noch einmal sehr, sehr deutlich beschreibt und sagt, was töricht ist vor der Welt, was schwach ist, was gering ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache, was etwas ist. Das, was nichts ist, das macht er besonders schön, das lässt er schön sein. Also auch da einmal auf die Suche zu gehen, wo ist denn die echte, die wahre Schönheit in dieser Welt oder die Schönheit des Menschen? Nicht da, wo es leicht und beeindruckend ist, sondern möglicherweise sozusagen am anderen Ende, da wo der Mensch in seiner Niedrigkeit, in seiner Demut, in seiner Armut ist und trotzdem die ganze Schönheit seines Lebens ausstrahlt. Es ist nicht so, dass uns das Wort der Bibel klein machen wollte. Darum geht's nicht. Sondern dass diese hässliche Seite des Reichtums, des Habenwollens, des Habenmüssens in all ihren verschiedenen Varianten hier auftaucht und beschrieben wird. Ganz nüchtern und ganz sachlich. Nicht so sehr der Reichtum an sich. Geld ist ja nur Papier oder Metall oder mehr nicht. Geld ist neutral, sondern das, was es mit uns macht. Die Art und Weise, wie es Menschen verändert, die Art und Weise, wie es Menschen gefangen nimmt, das, was es mit unseren Herzen macht, oder wir können auch sagen, was in unseren Herzen auch schon vorher war und dann erst richtig ans Licht kommt, was da alles in uns ist, an dem, was die Bibel eben Habgier oder Neid und Geiz und Eifersucht nennt. Es geht immer um unser Herz. Was ist das für ein Herz? Dass das Verborgene unseres Herzens ans Licht kommen soll und muss, und wir das manchmal erst dann begreifen, wenn wir diese Grenzerfahrungen sehen. Meine Frau und ich haben im Urlaub was ganz Lustiges eigentlich gesehen und erlebt. Wir waren unterwegs im Hamburger Hafen, wir haben einmal so eine Hafenrundfahrt gemacht und sind natürlich auch an diesen Schiffsdocks vorbeigekommen und konnten diese großen Yachten da sehen, diese russischen Yachten, die da festgesetzt sind, Riesenkähne, die sehr beeindruckend sind und die uns da geführt und ein bisschen erklärt hat, die hat das auch erzählt, wie es zu diesen Yachten gekommen ist, nämlich, dass da ein Wettkampf war zwischen einem russischen Oligarchen, der die größte Yacht der Welt unbedingt haben wollte und das auch hingekriegt hat, für viele, viele Millionen eine riesengroße Yacht hat sich bauen lassen und dann kam ein arabischer Scheich, der wollte ihn ärgern und hat einfach eine größere gebaut. Das war link, das war richtig gemein und der russische Oligarch, der ist natürlich nicht dumm gewesen, ist hin und hat gesagt, sägt mir das Ding mitten durch und setzt was dazwischen. Gesagt, getan, er hatte wieder die größte Yacht der Welt. Tatsächlich so. Wie kleinkariert kann man sein? Was macht der arabische Scheich? Nein, nicht, was Sie denken. Der hat vielleicht ein bisschen Sprüche gelesen und macht was ganz anderes. Er baut sich die teuerste Yacht der Welt. Jetzt hat der eine die größte Yacht und der andere die teuerste Yacht der Welt. Und beide sind sich zufrieden. Wunderbar. Jeder hat etwas, was der andere eben nicht hat. Und wir könnten natürlich sagen, wie blöd kann man eigentlich sein? Und wir könnten sagen, so sind sie. Und wir wären auf der falschen Spur, wenn wir das so sagen würden. Paulus würde sagen, Vorsicht, nicht die sind so, sondern so ist der Mensch. So ist der Mensch. Und zwar ohne Ausnahme. Dass wir nicht sagen können, die anderen sind so und wir sind ja völlig anders. Uns käme so etwas nie in den Sinn. Und Paulus sagt, doch, genauso sind wir. Das ist das Problem, das wir haben. So ist der Mensch. Wenn er es auf die Spitze treiben kann, dann macht er es auch. Wie auch immer das aussehen mag. Und in dem Augenblick, wenn ich nicht mehr sagen kann, wie blöd sind die anderen, sondern wenn ich merke, ich habe ja auch etwas von dieser Haltung, von dieser Neigung, von diesem Irrsinn in mir, dann bin ich da, wo ich hingehöre. Und merke, dass da plötzlich auch bei mir eine Schmerzgrenze schmerzhaft, sichtbar, spürbar, deutlich weh tut, zu sehen ist. Und die tut richtig weh. Und das muss wehtun. Nur so lernen wir, indem wir merken, hier will ich nicht weiter. Und hier darf ich nicht weiter. Hier lernen wir, dass wir umkehren müssen. Und mit Umkehr meint die Bibel nicht einen kleinen Schritt zurück. Das ist ja der große Irrtum, wenn Menschen umkehren, dass sie denken, ich muss ein klein wenig zurückgehen. Meinen Weg ein klein wenig korrigieren. Ein wenig Abstand halten, ein wenig Distanz üben zu dem, was da nicht hineingehört in mein Leben. Umkehr heißt nicht nur ein wenig zurückgehen oder ein wenig abwenden, sondern Umkehr heißt immer komplett umkehren. Von dem einen weg zu dem anderen hin. Und dieser zweite Schritt gelingt häufig nicht. Häufig sind wir zufrieden, wenn wir sagen, so bin ich ja nicht mehr. Das mache ich ja nicht mehr. Ich distanziere mich davon, so bin ich nicht. Aber die Frage, bin ich denn da angekommen, wo ich hingehöre und wo ich hin soll, die ist mindestens genauso wichtig. Wo soll ich hin? Was ist meine persönliche Umkehr? Und dann lernen wir, was Grenze ist. Wo soll ich hin? Die Frommen im Alten Testament hatten das ganz geschickt gemacht, nämlich die haben einfach gesagt, wir nehmen das Gesetz und immer da, wo sie gemerkt haben, dass sie da möglicherweise eine Grenze verletzen könnten, sprich ein Gebot übertreten könnten, an ihre Grenze kommen könnten, wo man sich sozusagen so etwas wie einen Schlag holen könnte, da haben sie einfach einen Zaun drum gebaut. Und haben gesagt, dieser Zaun ist sozusagen meine Sicherheit und solange ich mich an diesem Zaun nicht vergreife, solange ich nicht diesen Zaun berühre, bin ich in einer absoluten Sicherheit, dass ich das eigentliche Gebot gar nicht erst berührt habe. Und da gibt es dann diese vielen unterschiedlichen kleinen Gebote, die alle zu diesem Zaun des Gesetzes gehören. Selbst wenn man dann doch einmal die Grenze berührt, weiß man, ja, das war nicht gut, aber das Eigentliche habe ich noch nicht überschritten. Dafür habe ich diesen Zaun. Lauter Einzelvorschriften, wenn man die peinlich genau beachtet, dann kann einem nichts geschehen. Und das mag stimmen. Das mag sogar stimmen, dass einem dann nichts passieren wird, dass man sagen kann, ich habe da nichts Falsches getan. Könnte sogar sein. Paulus hat ja auch sowas Ähnliches gesagt, nämlich, dass ihm nichts bewusst war, dass er alles gehalten hat, wie kaum ein anderer. Nur das Entscheidende war, das ist noch keine Erlösung. Das ist noch kein neuer Mensch. Das ist noch nicht das Leben. Wenn ich noch nicht verurteilt bin, heißt es noch nicht, dass ich schon auf der sicheren Seite bin, sondern das, worum es in der Bibel immer geht, ist ja nicht, dass ich da diese Zäune wahrnehme und mich ihnen ja nicht zu sehr annähere, sondern der Sinn all dessen, was uns die Bibel sagt, ist, dass wir ein neues Herz bekommen. Dass das Gesetz in unser Herz geschrieben wird und nicht, dass da ein Zaun ist, den ich peinlich genau beachte und dann ist alles gut, sondern das Gesetz soll in mein Herz geschrieben werden. Mein Herz soll neu werden. Mein Herz muss anders werden. Erst dann ist die Umkehr ans Ziel gekommen. Und das zu sehen, dass es nicht nur diese eine Schmerzgrenze gibt, wo man sich sozusagen einen Schlag holen kann, sondern dass es die andere Grenze gibt, sozusagen eine, das Gegenteil einer Haltung, einen Raum, einen Ort, wo es uns richtig gut gehen kann. Die Bibel hat dafür viele Beschreibungen, nämlich der Ort, wo wir frei sind, der Ort, wo wir heil sind, der Ort, wo wir Sicherheit und Gewissheit haben, Erlösung haben, Gnade finden, in der Wahrheit stehen und nicht nur etwas von der Wahrheit wissen und sagen, das ist ganz interessant, was wir da an Wahrheit formuliert haben, sondern dass die Wahrheit in uns ist, dass wir nicht nach Gesetzen leben, die außerhalb von uns stehen, sondern dass wir getrieben sind von dem Gesetz des Geistes, das in uns wirksam geworden ist. Wenn wir diese umgekehrte Variante lernen und dann auch beherrschen würden, nämlich dieses Gesetz zu kennen und nach diesem Gesetz zu leben und diese neue Sprache auch lernen würden, nämlich wo es heißt, die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge. Also sie wissen nicht nur kluge Dinge, sondern sie lehren heilsame Dinge. Das klingt im Deutschen ein wenig banal, ja, dass wir da ganz nette Dinge zu sagen hätten, sondern die Lippen des Gerechten lehren heilsame Dinge. Das Heil kommt in das Leben eines Menschen allein dadurch, dass wir etwas sagen, dass wir etwas verkündigen dürfen, predigen dürfen. Nicht nur wir Prediger, sondern die, die das Wort Gottes weitersagen, auch in ihrem persönlichen Umfeld, dass wir heilsame Dinge sagen können. Ja, wenn Sie an das Beispiel von vorhin denken, wie da eine Beziehung zerstört wird mit einem Halbsatz. Wie wäre es, wenn heilsame Dinge geschehen könnten, auch nur durch Halbsätze oder noch besser durch ganze Sätze, durch klare Sätze, durch eindeutige Formulierungen, durch die Wahrheit, durch das Evangelium von diesem Heil. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Jesaja 50, Vers 4 oder Titus 2, wo es heißt, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und jetzt darf sie auch zu allen Menschen kommen. Und wenn wir das verstehen, dass schon unsere normalen menschlichen Worte heilsame Tiefenwirkung haben können, um wie viel mehr gilt es dann erst für dieses Wort, das auch in unserem Leben solch ein Heil gewirkt hat, das Evangelium. Was könnte das sein, wenn unsere Umgebung dieses Evangelium hören würde? Also hören heißt nicht nur, dass wir es ihnen alles haarklein erklären müssen, sondern dass sie es auch sehen können an unserem Leben. Das sind Menschen, in deren Leben ist etwas ganz, ganz anders. Ein lebendiges Wort. Und wir haben von diesem Wort ein wunderschönes Zeugnis, wenn es heißt, die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, im Tiegel geschmolzen. Es kommt eine schöne Formulierung, geläutert 7-mal. Das will ich nur ganz kurz andeuten, aber das ist mir wichtig zu sehen, dass ja die Bibel nicht von irgendwelchen Gestalten geschrieben worden ist, die gedacht haben, ich schreibe da mal was Schlaues. Ich habe da irgend so eine Erkenntnis gemacht und das wäre es wert, anderen als Zeugnis weiterzugeben. Sondern die meisten Schreiber der Bibel hatten ja nie vor, irgendetwas zu schreiben. Mose wollte ganz sicher nichts schreiben. Der wollte seine Ruhe haben. Der wollte in der Wüste sein mit seinen Schafen. Und nichts anderes als einfach da seine Tage verbringen. David hatte nicht vor, ein großer Psalmist zu werden. Der hatte andere Pläne mit seinem Leben. Aber sie konnten nicht anders. Sie konnten nicht anders, weil ihnen der lebendige Gott so begegnet ist, dass sie anders mussten. Jesaja, Jeremia. Jeremia wollte ja gar nicht. Jeremia beschreibt das selber, wenn er sagt, du hast mich überredet. Heute würden wir sagen, du hast mich über den Tisch gezogen. Und ich konnte nicht anders, als dir zu folgen. Bei Paulus sehen wir das, dass er eigentlich einen völlig anderen Weg sich vorgenommen und vorgestellt hat. Und Petrus schreibt das von diesem Wort, wenn es heißt in 2. Petrus 1, 21, es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Noch nie, weil irgendjemand gedacht hat, ich habe da eine gute Idee und die will ich den anderen auch noch weitergeben. Sondern immer getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und das gilt für die Schrift, die wir vor uns haben, die 7-mal geläutert ist. 7-mal geläutert, das könnte man unterschiedlich deuten. Das sind einmal ist die Erkenntnis, dass die Schreiber natürlich ein eindeutiges Zeugnis haben mussten. Die Schreiber mussten in ihrem Leben klar sein. Sie mussten Augenzeugen gewesen sein. Sie mussten dem lebendigen Gott in irgendeiner Weise begegnet sein. Sie mussten wissen, wovon sie geschrieben haben. Sie mussten einen erkennbaren prophetischen Sinn und Geist haben. Ihr Zeugnis musste mit anderen Schriften übereinstimmen. Schrift legt Schrift aus. Ah, würden manche sagen, da ist ja so vieles überhaupt nicht stimmig in der Schrift. Da ist ja so vieles an Widersprüchen, an Unklarheiten. Da sind ja so viele Fehler darin. Sehen wir einmal. Und dann heißt es in 2. Timotheus 1, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Es gibt natürlich ganz viele Schriften, auch neben den Schriften unserer Bibel, die auch nicht ganz falsch sind. Es gibt manche apokryphe Schriften, die kann man auch lesen, die darf man auch lesen. Da kriegt man keine Pickel davon. Da ist nicht alles falsch, da ist vieles sehr, sehr spannend und vieles auch sehr, sehr richtig. Vieles mag auch irgendwie von Gott eingegeben sein. Es gibt ja auch manche christliche Bücher, die haben auch mit dem Heiligen Geist zu tun. Das Entscheidende ist aber, dass nur solche Schriften es in die Bibel geschafft haben, die das Zeugnis hatten, eindeutig von ihm eingegeben zu sein. Also ohne jeden Zweifel, 7-fach geläutert. Und es war ein sehr, sehr langer Weg mit sehr, sehr strengen Maßstäben, bis es die einzelnen Schriften tatsächlich geschafft haben, in diese Schrift hineinzukommen. Umso mehr irritiert ist, wenn wir jetzt Stellen in der Bibel sehen, die so unterschiedlich aussehen und manchmal sogar das Gegenteil voneinander zu sagen scheinen. Für uns wichtig, dass die Übersetzungen natürlich nicht dazugehören, wenn wir sagen, direkt von Gott eingegeben. Die Übersetzungen, die sind von Menschen geschrieben, die viel Verstand hatten von Sprache, von verschiedenen Sprachen, die auch theologisch nicht ganz unbedacht waren und sind. Und trotzdem, dass jeder weiß, eine Übersetzung trifft nie ganz die Wahrheit. Das geht einfach nicht, weil die sich alle geirrt hätten, sondern weil das Problem der Sprache ist. Das war schon immer das Problem der Sprache, dass Sprache nicht eindeutig ist. Seit 1. Mose 11 gilt das, und das dürfen wir nicht übersehen, dass seit 1. Mose 11 es nicht nur verschiedene Sprachen gibt, die könnte man ja noch lernen zum Teil, sondern dass die Sprache an sich, ich sage es mal mit meinen Worten, verhunzt ist. Die Sprache ist längst nicht so klar und so eindeutig, wie wir immer denken. Wir sagen einen Satz und meinen es gut und plötzlich haben wir einen Streit. Wir sagen etwas und der andere versteht es völlig falsch, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben, genau das Richtige zu sagen. Und es kommt ganz anders an. Das ist nicht das Problem von Bosheit, das ist das Problem der Sprache seit 1. Mose 11. Und deswegen kann die Übersetzung nicht so eindeutig sein wie die Schrift an sich. Das muss man wissen, wenn man das liest und wenn man sich über irgendwelche Stellen dann ärgert oder wundert, dass man es mit Übersetzungen zu tun hat. Und wir sehen das gleich in diesem Vers 1. Ich will eigentlich nur über diesen Vers 1 heute Abend noch reden, weil der mir wichtig war, wo es heißt, der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt, der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Das klingt gut, so würden wir es auch gerne erleben, aber wenn wir genau hinsehen, dann würden wir ihr sagen, ich sehe keinen Gottlosen fliehen. Im Gegenteil, die Gottlosen, die sitzen feist an ihrem Ort und die ständig auf der Flucht sind, das sind eher die anderen, die Gerechten. Die, die nach der Wahrheit suchen, die um die Wahrheit ringen, die versuchen, alles gut zu machen, alles richtig zu machen. Die Gottlosen, die begegnen uns in Schriften wie etwa Lukas 16, wo wir das ja deutlich sehen können. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Da ist kein Gottloser, der auf der Flucht wäre, sondern der sitzt richtig feist an seinem Platz. Was ist gemeint? Gemeint ist, der Gottlose wird nie Ruhe haben. Der Gottlose wird nie zufrieden sein. Er wird nie Frieden haben. Der Gottlose wird nie etwas wirklich haben von seinem ganzen Reichtum. Wo hier Gottloser steht, zumindest im Deutschen, da ist eigentlich der sogenannte Frevler gemeint. Und spätestens beim Frevler merken wir, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, wer die Frevler sind, wo die Frevler sitzen, wo wir sie vermuten und könnten sehr schnell sagen, die Frevler, das sind die anderen. Und dann kommt Paulus und sagt, wir alle haben gefrevelt. Wir alle gehören dazu. Wir sind die Frevler, wir sind die Gesetzlosen. Warum? Weil wir ein anderes Gesetz in unseren Gliedern haben. Da können wir das Gesetz, das gut ist und heilig und wahr, ständig vor Augen haben. Und Paulus sagt sogar nach seiner Bekehrung, es ist ein anderes Gesetz in meinen Gliedern und ich krieg's nicht weg. Da ist etwas Gesetzloses in mir, das ist immer noch da. Und das tut richtig weh. Auch wenn man seit vielen Jahren in der Nachfolge Jesu lebt und dann feststellt, da ist immer noch etwas von dieser Gesetzlosigkeit. Ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Vor einigen Wochen hatte ich ein Seminar und da habe ich versucht, das ein wenig plausibel zu machen, habe erklärt, wie das funktioniert. Paulus erklärt das ja im Römerbrief, wie das funktioniert mit der Sünde, wie es durch alle Generationen hindurchgeht, durch alle Familien hindurchgeht und überall etwas von diesem Gesetz der Sünde zu sehen ist. Und habe es auch ein bisschen ausgemalt, vielleicht ein bisschen zu sehr ausgemalt. Jedenfalls wurde einer richtig zornig und sagt, es gibt doch aber auch gute Familien. Kann doch nicht sein, dass alles so furchtbar ist. Und wir würden dazu neigen zu sagen, ja, es gibt bestimmt auch gute Familien. Es gibt zumindest Familien, wo auch ein wenig von der Gnade zu sehen ist, von Vergebung, vom Heil, von Erlösung, von all dem, was wir ja auch als christliche, fromme Familien schon verstanden und erfasst haben und auch in uns aufgenommen haben. Und trotzdem müssten wir sagen, mit Paulus, nein, es gibt keine guten Familien. Jesus sagt sogar zu dem einen, der zu ihm kommt und sagt, guter Meister, was nennst du mich gut? Damit sagt Jesus nicht, ich bin nicht gut, sondern damit sagt Jesus, was erlaubst du dir, du, der du ein Sünder bist, zu beurteilen, wer oder was hier gut ist. Das kannst du nicht beurteilen. Als Sünder kannst du nicht beurteilen, was gut ist. Wer oder was ist hier gut? Und Paulus sagt, nein, da ist niemand, der Gutes tut. Da ist keiner, der ohne Sünde wäre. Es tatsächlich, es gibt keine guten Familien. Es gibt Familien, die leben unter der Gnade, die leben unter dem Segen, die leben unter der Erlösung, die leben unter dem Kreuz und sie müssen immer da bleiben. Sie können nie sagen, ich brauche das Kreuz nicht mehr, weil ich ja schon so fertig bin, so gut bin, sondern weil ich es eben nicht bin, bleibe ich unter dem Kreuz. Und dieser große Irrtum, wenn jemand kommt und sagt, wir halten uns doch an das Gesetz, wir halten uns doch an die Gebote, wir tun doch alles, was man tun soll oder was man tun muss. Und Paulus sagt, schön, aber das ist zu wenig, das reicht nicht, da fehlt das Entscheidende, denn das Gesetz führt nicht zum Leben, das Gesetz führt auf direktem Wege in die Hölle. In den Tod, ins Verderben. Denn das Gesetz kann uns nicht erlösen. Und zugleich gilt, es geht nicht ohne Gesetz. Ohne Gesetz würden wir in Anarchie landen. Wir können uns ausmalen, wo wir dann ganz schnell wären. Ohne Gesetz geht's nicht und mit Gesetz landen wir in der Hölle. Das Gesetz klagt uns an. Das Gesetz vermochte es nicht, sagt Paulus in Römer 8. Und an anderer Stelle sagt die Bibel dann das Gegenteil. Wie kriegt man das zusammen, wenn es heißt in Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele, das heißt, es macht die Seele lebendig. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Und dann kommt Paulus und sagt, das Gesetz führt uns direkt in den Tod. Psalm 119, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln, wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Und dann kommt Paulus und sagt, Vorsicht, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Nur der Geist macht lebendig. Und plötzlich haben wir den Eindruck, dass das Gesetz irgendwie falsch ist. Dass da irgendwas nicht stimmt. Dass man alles ganz anders verstehen müssen. Aber wie anders müssen wir das verstehen? Das ist ja die große Frage. Wie müssten wir diesen Zwiespalt verstehen? Ich habe das oft erlebt, wenn wir in einer Diskussion, das war schon im Studium so und das war in vielen Gemeindediskussionen so, wenn man einfach nur sagt, es steht doch geschrieben. Ja, auf der Höhe können Sie das immer sagen, ist immer richtig, wenn es denn stimmt. Es steht doch geschrieben, da steht's doch, da kann man es doch nachlesen. Es gibt aber auch Kreise, wenn Sie da sagen, es steht geschrieben, dann kommt sofort die Antwort, Vorsicht, der Buchstabe tötet. Man darf das nicht so genau nehmen, denn das tötet, das macht alles kaputt. Und ich kann mich an endlose Diskussionen erinnern, wo dieser Satz fällt, der Buchstabe tötet. Wer es zu genau nimmt mit dem Wort, mit der Schrift, mit den Formulierungen, dann geht's Richtung töten. Nicht so genau nehmen, nicht dem Buchstaben nach. Da gibt es so Formulierungen, das muss man geistlich verstehen und theologisch deuten. Es gibt so ganz tolle Formulierungen, die auch irgendwie interessant sind oder wo man ein wenig den Eindruck hat, vielleicht bin ich da ganz falsch in meinem Denken. Aber Jesus sagt jetzt nun auch in Matthäus 5, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Und wir fragen uns, was stimmt denn nun? Mit Gesetz oder ohne Gesetz? Gesetzlos oder am Gesetz orientiert und fest daran sich halten? Was meint Paulus, wenn er sagt, der Buchstabe tötet? Das ist ganz eindeutig. Wenn Paulus von dem Buchstaben spricht, dann spricht er nicht von der Schrift als dem geschriebenen Wort, dass er sagen wollte, ihr müsst aufpassen, wenn ihr das Geschriebene lest. Das könnte gefährlich werden oder irreführend sein. Wenn Paulus vom Buchstaben spricht, meint er immer die zwei Tafeln des Gesetzes. Dann meint er immer die Buchstaben des Gesetzes vom Sinai. Er meint nicht die Bibel. Er meint nicht die Schrift. Er meint nicht die geschriebenen Worte, die töten würden, sondern das führt zum Leben. Aber die zwei Tafeln des Gesetzes, wo die Buchstaben eingeschlagen waren, tief eingeritzt, das ist das Gesetz, das ist der Buchstabe, der tatsächlich in den Tod führt, wenn es nicht zur Umkehr wird. Und Paulus sagt, das war schon immer die Aufgabe des Gesetzes, uns zu zeigen, wer wir sind und uns zur Umkehr zu bewegen. Das ist der Buchstabe, der tötet oder zum Leben führt. Eins von beiden. Und dann verstehen wir das, was mit dieser Formulierung gemeint ist. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wir könnten die ganzen Gebote durchsehen und wir würden bei jedem einzelnen Gebot sagen müssen, da bin ich schon an der Schmerzgrenze. Da bin ich schon durch. Ob es ums Geld geht, ob es um meinen Nächsten geht, ob es um die Götter geht, die ich vielleicht nicht verehre, aber denen ich folge, um die verschiedenen Herrschaften in meinem Leben, die Angst, die Depression, der Geiz, der Zorn, was immer da ist, wir haben immer irgendetwas in unserem Leben, was da heimlich oder offensichtlich mitregiert. Nur einer soll regieren. Das meint das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter, keine anderen Herrscher haben in deinem Leben neben mir. Und zu sagen, wir haben uns doch bemüht, wir haben uns doch so angestrengt, wir haben doch versucht, alles zu sehen, alles zu beachten. Paulus sagt, nett gemeint, aber viel zu wenig. Der Buchstabe vom Sinai, der kann nur töten. Aber neben dem Buchstaben vom Sinai, neben dem Gesetz vom Sinai, gibt es ja noch ein ganz anderes Gesetz. Und dieses andere Gesetz ist viel, viel größer. Und Paulus sagt sogar viel, viel älter als das Gesetz vom Sinai. Und dann geht es natürlich in die Richtung, wo steht's? 1. Mose 14, 1. Mose 15. Allein durch den Glauben wird man gerecht. Allein durch den Glauben. Das ist nicht Gesetz vom Sinai, denn der Sinai, der ist noch weit entfernt. Israel ist noch weit entfernt. Mose ist noch weit entfernt. 430 Jahre, sagt Paulus. Aber hier in der Tora, und das ist Gesetz, und dieses Gesetz der Tora ist viel, viel größer und wichtiger und auch älter als das Gesetz vom Sinai, da wird einer gerecht gesprochen, allein durch den Glauben. Und in ihm sind wir alle gerecht, allein durch den Glauben. Allein durch den Glauben wird man gerecht. Und den Nachweis haben wir ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 15. Abraham wurde gerecht gesprochen. Und darauf bezieht sich Paulus im Römerbrief. Und es gilt. Und es hat nie aufgehört, gültig zu sein. Durch die ganzen Jahrhunderte Israels hindurch war und blieb das gültig. Ich will nur erwähnen heute Abend, dass dann diese sonderbare Gestalt eines Melchisedek auftaucht, wo ich viele Jahre gedacht habe, was macht dieser heidnische Priester da in der Bibel? Das sieht ja so aus, da taucht einer auf und sagt da irgendwas, als hätte er auch mal was Kluges zu sagen. Aber wer ist das? Und das ganze Alte Testament über kommt er eigentlich nicht mehr vor, außer in Psalm 110. Da taucht er noch ein einziges Mal auf, ansonsten von Melchisedek erfahren wir nichts. Außer, dass er ohne Vater und ohne Mutter war, dass er keinen Stammbaum hatte, dass er irgendwie eine ewige Gestalt war, Priester Gottes des Allerhöchsten, König der Gerechtigkeit, König von Salem, König des Friedens, ein hoher Priester ausdrücklich, der aus der Ewigkeit kommt und in der Ewigkeit wieder sozusagen eintaucht, ohne Anfang, ohne Ende. Ein Priester, der versehentlich in der Bibel gelandet ist, könnte man fast meinen. Und da erklärt uns der Hebräerbrief, dass das kein heidnischer Hohepriester war, sondern dass es der Hohepriester schlechthin war. Der eine, nicht heidnisch, sondern der eine Hohepriester von den Heiden, aus den Heiden, für die Heiden. Oder ich könnte es anders sagen, für alle Nationen und darum größer als Aaron und sein ganzes Hohepriestertum. Und darum ist es so wichtig, dass dieser Hohepriester Melchisedek schon vorher da war, vor dem Gesetz des Sinai, vor 2. Mose 20 und all den anderen Gesetzen, die noch kommen sollen, sondern dass er ganz am Anfang der Bibel schon dasteht. Und dieses kleine Wort aus dem Hebräerbrief eine ganz andere Tiefe bekommt, wenn wir sagen, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und hier taucht er zum ersten Mal auf. Und Paulus und der Hebräerbrief betonen das und sagen, das war immer schon da. Das war am Anfang schon da. Und das Gesetz der Tora ist größer als das Gesetz vom Sinai. Und das Gesetz, dass man durch den Glauben gerecht wird, ist größer und älter und gültiger als das Gesetz durch Werke. Nur darum geht es im Römerbrief und im Hebräerbrief, dass es bis heute gilt und nie aufgehoben worden ist und wir nun sagen können, dieses Gesetz ist nun in meinem Leben gültig. Das Gesetz vom Sinai ist erfüllt. Das hat er erfüllt. Das Gesetz der Tora ist auch erfüllt seit Melchisedek und seit Abraham und seitdem Jesus es bestätigt hat. Und nun ist sein Gesetz in uns. Sein Wort in mir, seine Wahrheit in mir, seine Gerechtigkeit, sein Friede, sein Heil, sein Geist, sodass wir sagen können, er selber in mir. Durch das Gesetz. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz des Geistes. Und das gilt für mein Leben. Und plötzlich ist der Sünder gerecht. Und plötzlich ist der Arme reich. Und der Törichte klug. Und der Geringe wird plötzlich zum König und Priester. Alles ist anders. Und der Reiche ist der Ärmste, den man sich nur denken kann. Und wir stehen nicht mehr an der Schmerzgrenze all des Unheils und der Verurteilung, sondern wir stehen an der Grenze zum Glück. Zum Größten, was denkbar ist. Dieses geniale Gesetz der Tora, und ich muss zugeben, es hat lange gebraucht, das ist solch ein Wort, wo der Groschen nur ganz, ganz langsam fiel in meinem Kopf, in meinem Denken, was das heißt, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und wenn man die 10 Gebote oder das Gesetz vom Sinai liest, ja, da ist manches wunderlich und manches auch wunderbar, aber die großen Wunder an seinem Gesetz, die tauchen da noch nicht so sehr auf. Aber in der Tora, im ganzen Gesetz, da tauchen plötzlich die großen Wunder auf. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und dann gilt Psalm 1. Offensichtlich gab es immer Einzelne, die das schon gesehen und auch verstanden haben, was es heißt. Da bin ich ja nicht der Erste und Paulus auch nicht und die Psalmisten auch nicht. Wenn es heißt, wer Lust hat am Gesetz oder heißt es an den Weisungen des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Oder mit einem anderen Bild, Sprüche 28, Vers 1, der ist furchtlos wie ein junger Löwe. Das ist eine ungebremste Haltung, eine ungebremste Stärke, ein ungebremster Mut, eine ungebremste Klarheit, wie ein junger Löwe. Ja, wir müssen mit Paulus sagen, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Nicht mehr im breiten Strom zu schwimmen, der Verurteilten, die so dahin gehen und ohne Aussicht sind, sondern im Aufwind der Ewigkeit auf Adlersflügeln. Manche kennen das Lied, haben es automatisch im Ohr, wenn wir es sagen, auf Adlersflügeln getragen. Das ist es. Und das wünsche ich uns. Wir beten noch. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass in dir das ganze Gesetz erfüllt ist, dass in dir eigentlich alle Gesetze erfüllt sind, alles vollkommen ist, alles zum Ziel gekommen ist und dass wir in Abraham und in Jesus dazugehören dürfen, dass wir schon an diesem Punkt stehen, wo keine Schmerzgrenze mehr ist, sondern wo wir immer das Glück vor Augen haben und das Heil und den Frieden und nichts anderes sagen können, als wie gut geht's uns, dass wir dich kennen und dass wir dich haben und dass wir in deiner Gegenwart leben dürfen. Danke, dass wir so gesegnet und so reich beschenkt sind. Danke, dass wir nicht mehr irgendwo hinschielen müssen nach anderem, sondern dass wir das Größte schon haben. und dass du uns verheißen hast, dass du uns noch viel mehr schenken willst, nachdem wir das Größte eigentlich schon haben. So bleiben wir in deiner Gegenwart, wollen mit dir weitergehen, wollen an dir festhalten, wollen uns freuen an dem, was du an uns getan hast und an den vielen großen Wundern in deinem Gesetz. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz. Wir geben dir darüber die Ehre und wir beten dich an. Amen. Wir singen aus dem begonnenen Lied 381 im Grünen Buch noch die beiden letzten Strophen und lehrt eure Kinder das eine.
Segen lade ich ein, aufzustehen. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.